Gott, ich danke dir jetzt, dass ich irgendwie von dir inspiriert worden bin, dass du mir ein Thema wichtig gemacht hast, Gott. Und ich wünsche mir irgendwie, dass es in unser Herzen hinein kann, Herr, dass du einfach die Worte so findest, dass sie auf fruchtbaren Boden fallen können, Gott. Ich möchte dich bitten, dass du den Boden vorbereitest, dass du unser Herzen darauf vorbereitest, irgendwie das zu hören und das Wort zu nehmen, Gott, was dir wichtig ist und was du uns jetzt sagen möchtest, Gott. Und ich bitte dich, dass du unserem Ohr hilfst, irgendwie das Richtige von dem Falschen zu unterscheiden und wirklich das Richtige in uns aufgehen zu lassen, Herr. Ich segne einfach jetzt diese Zeit, Herr, und segne einfach dein Wort, was jetzt irgendwie gesprochen wird, Gott. Amen. Ja, das Thema, das hat mich irgendwie schon mal vor einem Jahr bewegt, da habe ich eine Predigt gehört und die ist in mir hängen geblieben und jetzt habe ich diese Woche erfahren, dass ich predigen darf und da kam dieses Thema wieder und Gott hat irgendwie gesagt, ich habe schon damals gedacht irgendwie, Mensch, das wäre doch mal was für die Gemeinde, das haben die Pastoren meistens so an sich, dass man hört eine Predigt und dir fallen sofort Leute ein, wie du das eigentlich mal predigen könntest. Eigentlich sind ja Predigten genauso für mich gedacht, aber das passiert irgendwie im Kopf und damals war das genauso und ich habe einfach gesagt, nee, ich predige es nicht, weil ich einfach selber damit irgendwie nachdenken wollte darüber und heute ist es soweit, dass Gott, denke ich, möchte, dass ich es mal weitergebe, was da so in meinem Kopf passiert ist. Es geht um die Bibelstelle. Wer das mitlesen will, Markus 10, die Verse 13 bis 16. Es wurden auch Kinder zu Jesus gebracht, er sollte sie segnen, aber die Jünger wiesen sie barsch ab. Als Jesus das sah, war er ungehalten. Lasst die Kinder zu mir kommen, sagte er zu seinen Jüngern. Hindert sie nicht daran, denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Eigentlich war das immer so im Text, wenn ich den gehört habe, das hat sich irgendwie gut angefühlt. Irgendwie, Jesus sitzt so unter einem Baum im Sonnenlicht und dann kommen so Kinder zu ihm und ja, die Jünger haben vielleicht gedacht, Mensch, da muss erstmal schlafen, da muss ich ausruhen, haben die Kinder irgendwie weggeschickt und Jesus wollte nicht, dass Kinder weggeschickt werden, nimmt sie zu sich und dann ist vielleicht so ein Bild, vielleicht haben wir es auch schon mal so irgendwie gemalt gesehen, Jesus hat so ein paar Kinder auf dem Schoß sitzen und die haben Spaß miteinander und Jesus segnet sie und alles ist super. Ich möchte aber heute vielleicht ein bisschen tiefer in diesen Text einsteigen, als über dieses erste Bild, was wir uns irgendwie so machen, wenn wir das hören. Ich glaube, wichtig ist erstmal sich Gedanken zu machen, es gibt noch andere Kinder, wie wir vielleicht unsere Kinder sehen. Es gibt nicht nur irgendwie Kinder, die ja irgendwie westlich erzogen werden, quasi so in unserer Welt hier. Die gehen in einen schönen Kindergarten, die gehen schön in die Schule, die haben Eltern, die sich drum kümmern, die haben Großeltern, wo die nachmittags vielleicht noch hingehen und alles wunderbar genießen. Wenn Jesus hier über Kinder spricht, dann spricht er über alle Kinder. Dann spricht er genauso auch über Straßenkinder, dann spricht er über chinesische Kinder, die vielleicht schon mit so einem Alter irgendwie mit Drill zu einer Armee geformt werden. Er spricht über Kinder, die im Dreck leben, die irgendwo, was wir in unserem Film mal gesehen haben, wo wir unseren Gottesdienst besonders hatten mit Video, die nichts haben, die quasi irgendwie in Pfützen sitzen, die einfach irgendwie am Rande der Gesellschaft leben. Ich will mal kurz einsteigen. Wie sahen Kinder, oder was war du ein Stück weit, wo war Kindheit geprägt in der Antike, also so in der damaligen Zeit. Kinder waren damals wichtig, weil die Sippe nicht aussterben durfte. Ergibt sich vielleicht einfach logisch. Macht sich jetzt der Deutsche weniger Gedanken drüber, wenn er Kinder kriegt, da macht sich mehr Gedanken drüber, schaffe ich das Job und Kind zu vereinbaren. Damals war das so, ohne Kinder wird irgendwann die Sippe aussterben. Das ist eigentlich ein logisches Prinzip. Kinder waren billige Arbeitskräfte. Wir kennen einige Geschichten in der Bibel, Geschichte vom verlorenen Sohn, David, der mit seinen Schafen draußen auf der Weide war, die waren nicht vielleicht schon irgendwie 35, hatten drei Lehren gemacht und haben sich dann für Hürde entschieden, sondern die waren klein, die waren Kinder und das war einfach ein Job, den Kinder machen konnten. Da war nicht viel mit erstmal irgendwie 10 Jahre oder 12 Jahre in die Schule gehen und dann anschließend eventuell noch studieren und dann vielleicht noch irgendwie ein Praktikum und dann mal arbeiten. Die mussten relativ zeitig ran. Eigentlich kann man sagen, dass es vielleicht früher gar nicht so dieses normale Ding gab, Kind, Jugendlicher, Erwachsener, sondern es gab Kind und Erwachsener. Es gab da keine Jugendphase. Kinderreichtum war schon immer ein Ausdruck von Status, Fruchtbarkeit. Damals war es auch so, wenn Gerichtsstreite geführt wurden, dann wurden immer Zeugen vorgeladen und da war es relativ gut, wenn du viele Kinder hattest, weil du hattest viele Zeugen. Kinder waren eigentlich die einzige Altersvorsorge, die du haben kannst. gab nicht irgendwelche Rentenkassen, wo du hättest einzahlen können oder eine Riester-Rente oder was weiß ich für eine Rente, die du abschließen könntest, sondern es war gut, Kinder zu haben, weil die haben dich im Alter versorgt, die sind, haben weiter deine Viehherden gezüchtet und vermehrt, haben sich darum gekümmert, dass du was zu essen hattest. Kinder waren auch wichtig für den Staat natürlich, waren Arbeiter, waren einfach Volk. Also ein Volk war damals viel wert, wenn es viele Leute waren. Ist vielleicht sogar jetzt noch so, aber damals war das noch extremer. Viele Soldaten. Kinder waren eigentlich, wenn man so sieht, wichtig für eine Erwachsenengesellschaft und weniger wichtig für sich selbst. Auf jeden Fall wurden sie weniger so beschrieben. Und Kinder wurden oft so gesehen, dass sie noch so Mängelwesen waren. Die waren quasi schon Mensch, haben auch irgendwie geatmet und ja, das Blut ist zirkuliert, aber die waren irgendwie noch nicht so fertig. Die mussten erst noch was werden. Vielleicht kennt ihr das sogar noch jetzt, irgendwie die Aussprüche, du musst mal erst noch was werden in deinem Leben. Ich glaube, das ist so dieses Bild, was da drin steckt. Du bist noch nicht fertig, sondern da ist noch was. Kinder hatten auch keine Rechte. Ich glaube, irgendwie jetzt gibt es ja Kinderrechte. Jeder kennt es irgendwie. Damals gab es keine Kinderrechte. Es war einfach irgendwie, da war nichts. Dann war es so, Mädchen zum Beispiel in der damaligen Zeit waren nicht unbedingt das Zeichen von großartig in der Familie, sondern es war meistens so, dass noch 3 bis 4 Mädchen dann die restlichen Mädchen getötet wurden, wenn da noch mehr kamen, weil irgendwie musste man die ernähren und es waren nicht die Arbeiter, die man unbedingt fürs Feld brauchte. Dann gab es illegitime Kinder, also Kinder quasi, die unehelich gezeugt wurden und gelebt haben. Die waren am Rande der Gesellschaft. Es war sogar so, dass bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts wurden noch nicht mal, also wenn wir jetzt schon mal in die Neuzeit hineingehen, wurden solche Kinder noch nicht mal getauft oder bestattet christlich, weil sie irgendwie in dieser Lücke waren, ja, einfach unehelich gezeugt zu sein, Bastard zu sein. Und dann gab es natürlich noch kränkliche Kinder und Krüppelkinder, also die gibt es ja auch heute noch. Die waren damals einfach, entweder wurden sie sofort getötet oder sie wurden einfach, ja, keine Ahnung, verkauft, weggelassen. Die haben einfach nicht ins Familienbild gepasst, in das, was geprägt war irgendwie von Arbeit, von Zukunft, von ja, Rente, von Verdienen. Und Kindern wurde damals und auch heute noch, ihr merkt es ja vielleicht selber so, Angst, gerne Angst gemacht. Wenn ihr mal an Knecht Ruprecht denkt, Kinder wurden in den Keller gesteckt, Kinder wurden mit Schlägen erzogen. Ich weiß nicht, wenn man so in unsere, wenn man, ich weiß nicht, ob ich jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, meine Eltern, dann könnte ich ja euch fragen, eigentlich einige von euch. Oder mein Großvater ist immer erzählt, mit Rohrstock in der Schule geschlagen. Warum wurde das gemacht? Weil es einfach anders war. Nee, weil Kinder einfach mit Angst erzogen wurden und Kinder einfach mit Zucht erzogen wurden. Und das stammt ein Stück aus dieser alten Zeit. Gut, dass wir da jetzt einen Schritt weiter sind. Dann möchte ich mir euch mal kurz gucken, wie sah es denn mit Kindern im Volk Israel aus, bei den Juden. Was gleich war auf jeden Fall, es wurden Söhne bevorzugt. Also wenn wir die Bibel sehen, Söhne wurden erwähnt, Söhne wurden, an Söhne wurde vererbt, Söhne waren einfach das Beste, was man haben konnte. Was sich schon geändert hat zur Antike und was scheinbar besonders war, Kinder durften nicht einfach, ja, getötet werden, wenn es zu viele waren, sondern da musste wenigstens Mutter und Vater vor ein Ortsgericht gehen und dort in einem Mund quasi bezeugen, dass das Kind getötet werden kann. Man weiß nicht, ob es hier passiert ist, aber das war einfach Gesetzeslage. Kinder wurden ja nicht mehr so 100% als Mängelwesen gesehen, sondern es taucht dieser Begriff Kind Gottes auf. Also irgendwas Großes. Kind Gottes zu sein. Und wenn wir uns angucken, was Gott über Kinder in seinem Volk gesagt hat, dann ist es schon recht interessant, welche Beziehung er eigentlich mit Kindern hat. Da steht im Psalm 8, Vers 3, schon Säuglingen und kleinen Kindern hast du dein Lob in den Mund gelegt, damit sie deine Macht bezeugen. Das hast du so bestimmt, um deine Gegner zu beschämen, um jeden Feind und Rachsüchtigen zum Schweigen zu bringen. Gott hat Säuglingen und kleinen Kindern bereits sein Lob in den Mund gelegt. Zeigt irgendwas, wie Gott auf Kinder guckt, wie Gott irgendwie Kinder sieht. Und wenn wir uns das Judentum und das Christentum von heute angucken, dann ist es eine Religion von Verheißungen. Eine Verheißung ist quasi, es wird was erwähnt, was irgendwann mal eintreten wird. Und das hat auch eine Rolle für die Kinder, weil es gibt viele Verheißungen in der Bibel, da war das den Leuten schon klar, das werde ich nicht erleben, sondern das wird mit meinen Kindern, mit meinen Generationen, die nach mir kommen, passieren. Und so waren Jesus, waren Kinder quasi wichtig, weil sie die Verheißungen der Bibel erfüllen. Von Jesus wurde zum Beispiel immer gesagt, es wird ein Kind geboren werden. Also wenn ich da nicht irgendwie über das, da geht es um ein Kind, definitiv. Und die haben das früher in der Bibel gelesen und die wussten, irgendwann wird ein Kind geboren werden, was die Welt revolutionieren wird. Zurück zu unserem Text. Vielleicht lese ich nochmal, weil er schon eine Weile her ist. Es wurden auch Kinder zu Jesus gebracht, er sollte sie segnen, aber die Jünger wiesen sie barsch ab. Als Jesus das sah, war er ungehalten. Lasst die Kinder zu mir kommen, sagt er zu seinen Jüngern. Hindert sie nicht daran, denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. In der Geschichte wurde eigentlich kurz beschrieben, Kinder werden zu Jesus gebracht. Relativ schön ist an der Geschichte, es wird nicht beschrieben, wer diese Kinder zu Jesus bringt. Da steht nicht irgendwie besorgte Eltern oder christliche Eltern oder gerade bekehrte Eltern oder nichtgläubige Eltern. Es steht nichts zu diesen Menschen, die die Kinder zu Jesus bringen. Und wir müssen uns, glaube ich, immer merken, wenn Jesus eine Geschichte erzählt oder wenn eine Geschichte über Jesus erzählt wird, dann ist da nicht einfach was vergessen worden, sondern hat es seinen Sinn, wie Geschichten erzählt werden. Wir haben das schon mal in Gleichnissen durchgegangen. Da haben wir, glaube ich, mal so 3, 4 beleuchtet. Jesus weiß, wie er redet. Jesus weiß, was er tut. Und es hat eine Bedeutung, wie Sachen in der Bibel aufgeschrieben sind. Wie gesagt, die Kinder werden zu Jesus gebracht, von wem auch immer. Es spielt also quasi irgendein Gottesverhältnis Eltern zu Gott, spielt überhaupt keine Rolle, sondern es geht rein um die Kinder. Es ist auch keine Angabe, ob das irgendwie Jungen waren oder ob das Mädchen waren, ob das Mittelkinder, also vom Alter her Mittelalterkinder waren, quasi so 5, 6, 7, 8, ob das Säuglinge waren, ob das, ja, keine Ahnung, 12-Jährige waren. Es wird nichts darüber erzählt. Es wird nur bekannt gegeben, was sie für ein Motiv hatten. Sie brachten die Kinder zu Jesus, damit er sie segnet, damit er sie anrührt, schreibt Luther. Was machen nun unsere großen Vorbilder und Jünger? Sie stellen sich dazwischen und weisen diese Kinder zurück. Man kann eigentlich die ganze Sache ganz gut ausdrücken. Jesus verliert in dem Moment die Beherrschung und fährt sie barsch an. Gut, es gab damals nicht irgendwie, Jesus rastet aus oder Jesus fährt aus der Haut oder keine Ahnung, was wir jetzt für Begriffe wählen würden. Aber ich glaube, genau das ist passiert. Jesus wird auf gut Deutsch zur Sau. Er möchte nicht, dass diese Kinder weggeschickt werden. Und er möchte eigentlich nicht, dass mit diesen Kindern falsch umgegangen wird. Jesus platzt der Kragen. Und er sagt einen interessanten Satz, und er ist deswegen interessant, weil er eigentlich doppelt gemoppelt ist. Lass die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht daran. Schön ist, vorhin haben wir irgendwie gelesen, dort steht, es wurden Kinder zu Jesus gebracht, und Jesus sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Da dreht sich was. Jesus erwartet nicht irgendwie, dass Eltern Kinder bringen, sondern Jesus weiß ganz genau, die Kinder werden kommen. Das ist eine Entscheidung, die Kinder treffen können. Und er setzt der ganze Sache noch eine Krone auf. Jesus sagt, solchen gehört das Reich Gottes. Vielleicht lesen wir da manchmal einfach so salopp drüber. Jesus sagt, Kindern gehört das Reich Gottes. Da ist kein Schachtelsatz, keine Klammer dahinter, kein Komma. Jesus sagt, Kindern gehört das Reich Gottes. Was wollen eigentlich Kinder noch mehr? Wir als Christen versuchen irgendwie so zu leben, dass wir mal Gott sein können, dass wir mal bei ihm sein können und dass unser Leben einfach, ja, einfach so an ihn gebunden ist und einfach wirklich unsere Sünden vergeben werden, dass es dort Freiheit gibt, dass wir wirklich zu Jesus kommen können. Und Jesus sagt über die Kinder selbst, ihnen gehört das Reich Gottes. Das, was wir quasi anstreben, haben die Kinder bereits. Und Jesus sagt es, weil wir anfangen sollen, von diesen Kindern zu lernen. Die haben uns also in einem gewissen Punkt, wollen wir dann noch gucken, in welchem vielleicht, einen Vorsprung. Die sind nicht irgendwie die Mängelwesen, die noch erzogen werden müssen und die noch irgendwie 30 Bibelverse auswendig lernen müssen, sondern wir sollen diese Kinder anschauen und sollen von ihnen lernen. Ich glaube manchmal, dass wir als Erwachsene, ich zähle mich jetzt mal als Erwachsener, das fühlt sich komisch an, früher war ich noch jugendlich, man wird erwachsen. Ich glaube, wenn es keine Kinder auf dieser Welt gäbe, dann wüssten wir Erwachsenen gar nicht mehr, was wichtig und was unwichtig ist. Es würde uns ein Stück so diesen Gradmesser irgendwo rauben. Bei Erwachsenen ist Jesus in der Bibel relativ deutlich. was er dort vor Bedingungen stellt, dass sie ins Reich Gottes kommen können. Er sagt zum Beispiel Matthäus 5, Vers 20, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Oder Matthäus 7, Vers 21 sagt er, es werden nicht alle, die zu mir Herr, Herr sagen, in das Himmelreich kommen, sondern die, die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Oder Matthäus 18, Vers 3, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Das ist quasi die Parallelstelle zu unserem Text. An Erwachsene, an uns, an mich, werden ganz andere Bedingungen gestellt, wie Jesus über die Kinder spricht. Dort sagt er es einfach ganz klipp und klar, diesen Kindern gehört das Reich Gottes. Und bei uns geht es tiefer. Bei uns geht es um Veränderung, bei uns geht es um eine Umentwicklung. Es geht am Anfang zum Beispiel um Gerechtigkeit. Wir sollen gerecht werden. Gerechtigkeit ausüben. Wir sollen den Willen unseres Vaters tun und wir sollen so werden wie Kinder. Interessant ist, dass es in der Bibel nicht nur den besonderen Adressatenkreis von Kindern gibt, wo Jesus irgendwas Spezielles sagt, sondern es gibt noch zwei weitere Adressatenkreise und die stehen in den Seligpreisungen, so nennt man das. Dort steht zum einen, zu beglücken sind die Armen, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Zu beglücken sind die, die um seines Namens willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Ich weiß nicht, ob euch schon mal, ich habe mir jetzt in der Vorbereitung der Predigt mal Gedanken drüber gemacht. Das sagt Jesus. Erstmal, als allererstes. Weiß da, was er hier sagt. Das sagt er nicht irgendwie, glücklich sind die Armen, die, weil ich so gnädig bin, irgendwann mal zu mir finden werden, ihre Sünden bereuen und vergeben bekommen und dann ins Reich Gottes kommen können, sondern er macht kein Komma, kein Punkt, keine Klammer auf. Zu beglücken sind die Armen, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Genau die gleiche Satzform, wie er es bei den Kindern sagt. Wenn man es ganz hart liest und wenig drüber nachdenkt und es einfach mal so nimmt, wie es steht, dann hat Jesus zu den Armen dieser Welt eine ganz besondere Beziehung und diese Armen dieser Welt werden seinem Himmelreich sein. Und die Leute, die um seinen Namens willen verfolgt werden, genauso. Und genau wie diese zwei Gruppen hat Jesus halt auch diese besondere Nähe zu seinen Kindern, zu den Kindern hier auf dieser Welt. Jesus sagt also Kindern das Reich Gottes voraus. Und jetzt wollen wir mal gucken, ich habe vorhin schon gesagt, ohne Komma, ohne alles, also ohne Einschränkung. Da steht nicht dort irgendwie die armen Kinder oder die reichen Kinder oder die Schwarzen oder die Weisen oder die Gesunden oder die Kranken. Oder die mit christlichen Eltern und die mit unchristlichen Eltern oder die Gutlebenden oder die Schlechtlebenden. Diese Einschränkung gibt's nicht. Da steht auch keine Bedingung, dass er irgendwie sagt, wenn sie später mal Christ werden oder wenn sie ihr Leben Jesus in die Hand drücken oder was weiß ich. Diese Bedingung liest man in diesem Satz nicht. Und es steht auch keine Erklärung dort. Da steht nicht dort irgendwie, weil wir Kinder besonders naiv sind und irgendwie alles glauben oder weil Kinder... Ja, früher hat man geglaubt, weil Kinder keinen Sex haben, weil Sex was ganz Schlimmes sein muss. Die Bedingung steht auch nicht dort. Oder weil Kinder vielleicht ganz besonders demütig sind und sich ihren Eltern unterwerfen. Nichts davon steht dort. Es gibt keine Erklärung dafür, warum Jesus das sagt. Dürfen wir nur als Gemeinden, als Kirchen dort Festlegungen treffen? Dürfen wir entscheiden, welches Kind bei Gott sein kann? Oder bei Gott ist, welches Kind quasi im Himmelreich ist, oder dürfen wir das nicht entscheiden? Ich glaube, dass wir, auch wenn das irgendwie komisch klingt, aber wir machen das als Christen. Wir machen das als erwachsene Christen. Wir entscheiden zum Beispiel, dass, wenn man schon über die Kindstaufe nachdenkt, entscheiden wir, dass nur Kinder getauft werden, deren Eltern Christen sind. Wir legen also fest, wir machen Bedingungen. Die Eltern müssen Christen sein. Wir legen zum Beispiel auch fest, dass wer und mit welchem Alter Kinder zum Beispiel zum Abendmahl kommen können. Es sind alles so Dinge, ich will jetzt nicht alles revolutionieren, aber ich will einfach mal, dass wir drüber nachdenken, was machen wir eigentlich? Wo nehmen wir uns das her? Wir legen eigentlich ziemlich viele Dinge als Erwachsener fest, weil wir denken, dass es vielleicht für die Kinder gut ist, oder vielleicht denken wir sogar noch mit diesem Denken, das sind Mängelwesen und die müssen erst an einen gewissen Punkt kommen, dass sie das verstehen können und dass sie das wahrnehmen können. Aber Jesus sagt doch, wir sollen wir sollen von diesen Kindern lernen. Da steht nicht irgendwie, die Kinder sollen von den Christen lernen, die schon jahrelang irgendwie auf dieser Welt leben und gelernt haben, sondern wir sollen von Kindern lernen. Wenn wir das Reich, also es ist sogar noch krasser, wenn wir das Reich Gottes nicht so annehmen, wie ein Kind das tut, dann werden wir nicht reinkommen. Und Kinder sind, wie gesagt, alles andere wie naiv. Kinder, wenn ihr mal ein Kind, ich habe ja jetzt gerade eins, das sich so im Alter von 2 bis 3 befindet, was das alles lernt im Alter von 1 bis 3. Laufen, erstmal krabbeln, laufen, sprechen, kommunizieren, mit anderen Kindern umgehen, sehen. Egal. So ein Kind lernt extrem viel. Und wenn wir jetzt irgendwie denken, das ist, wir sollen von den Kindern irgendwie lernen, artig zu sein. Habt ihr schon mal 2 Kinder miteinander spielen sehen? Da ist nichts mit artig. Also wenn ich heute war wieder Emil und Steffi bei mir, Pauls Ereignis Anliegen war immer, das Spielzeug wegzunehmen, was der Emil hat. Das hat nichts mit artig zu tun. Also das Kind ist nicht irgendwie gutherzig und sagt, Emil, Mensch, mein bestes Spielzeug bringe ich dir und das lerne ich jetzt von dem Kind. Also das kann ich definitiv nicht lernen. Ich muss eher helfen, dass er nicht umschubst oder ja irgendwie Schmerzen zufügt, nur damit er sein Spielzeug behalten kann. Und wenn man jetzt drüber nachdenkt, dass Kinder eventuell demütig wären, ja, dann wird's ganz verrückt. Also ich muss meinem Sohn zum Beispiel jeden Abend einen Superman-Schlafanzug anziehen. Und der fühlt sich selber als Superman. Und wenn wir manchmal Kinder am Spielplatz sehen, die spielen Superhelden, die sind nicht irgendwie demütig und sagen, ich bin doch nur ein Kind und ich muss noch so viel lernen. Nee, die sind die Superhelden dieser Welt. Die sind die, um die sich alles dreht. Beobachtet mal Kinder. Also demütig kann man irgendwie nicht in den Zusammenhang bringen, dass wir das von den Kindern lernen sollen. Es gibt noch 2 andere Stellen, wo Kinder in den Mittelpunkt gerückt werden. Es gibt eine Stelle, die kennt ihr bestimmt. Dort merkt Jesus irgendwie, dass seine Jünger so ein bisschen tuscheln und er beobachtet sie so, wie sie miteinander tuscheln. Irgendwann geht er hin und sagt, Mensch, Freunde, was ist denn los? Die streiten sich vielleicht sogar so ein bisschen und er will einfach wissen, was ist los? Und die Jünger drucksen so rum, nix. Ja, wir denken ein bisschen nach, wir reden ein bisschen und irgendwann guckt sie wahrscheinlich Jesus so mit Augen an, dass sie nicht mehr anders können, wie die Wahrheit sagen. Und sie sagen, ja, wir haben uns gerade gefragt, wer der Größte von uns Jüngern ist. Muss doch einen geben, wo du sagst, Mensch, der ist ganz besonders. Die anderen sind auch cool, aber dort geht mein Blick hin. Was macht Jesus in dem Moment? Er sagt nicht irgendwie, ihr Idioten, ihr seid alle gleich, oder sucht sich einen raus und sagt, Mensch, der ist dort gut. Jesus ruft ein Kind in die Mitte und sagt, wer so wird wie dieses Kind, der ist der Größte. Ich glaube nicht, dass die Jünger in dem Moment mit dieser Antwort gerechnet haben. Die haben sicherlich damit gerechnet, dass Jesus sauer ist und irgendwie sagt, ihr seid dumm, was ihr denkt. Aber dass er ein Kind nimmt, in die Mitte stellt und sagt, das ist das Größte. Schon eine krasse Antwort auf die Geschichte. Und dann gibt's noch eine Stelle in der Bibel, da wird drum gestritten, wer denn mal zur Linken und zur Rechten von Jesus sitzen darf. Und wieder ruft Jesus ein Kind und sagt, wer Kinder in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Was ist das für eine komische Antwort auf die Frage, wer sitzt links und rechts? Wäre doch einfacher, wenn er sagt, es gibt keine Stühle links und rechts oder neben mir darf niemand sitzen. Nee, er nimmt ein Kind und sagt, wer dieses Kind aufnimmt, der nimmt mich auf. Wir müssen wirklich verstehen, dass das nicht einfach nur so lapidar dahingesagt ist, irgendwie um so ein paar Charaktereigenschaften von Kindern zu nehmen, demütig, was wir uns vielleicht so wünschen, wie Kinder sind, und dann einfach zu gucken, dass wir das in unser Leben mit einbauen. Jesus, ist es extrem wichtig, dass wir das verstehen. Dem ist es extrem wichtig, dass seine Jünger verstehen, dass Kinder ja einfach uns helfen können, ins Reich Gottes zu kommen. Dass wir wieder so werden müssen wie diese Kinder. Und jetzt ist die große Frage, die möchte ich heute hoffentlich nicht unbeantwortet lassen. Was ist denn nun das Kindliche am Kind, was wir lernen können und sollen? Ich habe ja schon mal dargestellt, es geht wahrscheinlich nicht um irgendwelche Eigenschaften. Klein, groß, artig, süß. Ich glaube, das ist Jesus relativ egal, ob du groß oder klein, ob du artig oder süß bist, ob du, ja, keine Ahnung, was Kinder noch so für Eigenschaften haben. Müsste ich mal beobachten. Ich glaube, es geht vielmehr um diese objektive Lage eines Kindes. Und ich habe jetzt mal so 3 Punkte mitgebracht, wo ich denke einfach, das ist wirklich eine Besonderheit, wenn wir uns Kinder anschauen. Der erste Punkt ist, Kinder haben keine gesellschaftliche Macht. Die haben keinen Titel, das sind nicht irgendwie Diplomaten, das sind nicht irgendwie Studierte, das sind nicht irgendwie, ja, keine Ahnung, Familienoberhäupter oder Firmenchefs oder Angestellte, die haben sowas nicht. Kinder sind Kinder. Und wenn das ein Punkt ist, den wir von Kindern lernen können, dass gesellschaftliche Macht oder Titel oder Status quasi keine Rolle spielt, dann sollten wir uns das in unserem Leben mal überdenken, wie wir leben. Wie definieren wir uns eigentlich? Wir lachen immer drüber, vielleicht so die türkische Gesellschaft in Deutschland, die definieren sich über fette Autos, BMW, große Räder. Aber wie viele Dinge gibt es in unserem Leben, wo wir uns über Status und über Macht und über Stellung definieren? Wie viele Firmenchefs rennen irgendwie rum und sind die Größten? Wie viele Leute beneiden wir vielleicht, dass wir so werden wie diese Leute? Das hat ja damit zu tun, wenn wir uns danach ausstrecken, Status zu erreichen. Wir müssen ja auch nicht mal den Status selber erreicht haben. Wir wollen vielleicht, ihr Mädels, Topmodel werden. Dann ist das ein Status, den wir erreichen wollen. Oder wir wollen einfach Millionär werden, dass wir uns irgendwie alles leisten können. Dann ist das ein Status, den wir erreichen wollen. Und wir strecken uns danach aus. Und das macht sogar vom Christlichen, vor Gemeinden nicht Halt. Wir wollen vielleicht irgendwie Prediger werden, weil wir dann auch hier vorne stehen können und irgendwie vielleicht cool angeguckt werden. Oder wir wollen Gemeindeleiter werden, weil das bei ihm auch was ganz Besonderes ist. Wir definieren uns ganz oft und eigentlich durchweg, wenn ich mein Leben angucke, ich definiere mich so oft über Status. Und vielleicht ist es nicht der Status, den du hast oder so, dann bin ich vielleicht anders. Aber auch du definierst dich definitiv über Status. Du willst etwas sein und du guckst andere Menschen an und das macht manchmal unsere Motivation zu leben, Dinge in unserem Leben umzusetzen, aus. Wenn wir also so werden wollen wie Kinder, dann ist es vielleicht dran irgendwie für die 55-jährigen Firmenchefs, sich nicht hinter diesem Status zu verstecken, sondern wieder zu werden wie ein Kind. Und zu merken, dass es einfach nichts ist. Glaubt ihr, weil ich irgendwie Gemeindeleiter dieser Gemeinde bin, werde ich irgendwann 3 Reihen weiter vorne sitzen oder mein Zugang zum Himmel ist irgendwie jetzt schon offen, nur weil ich jetzt den Job tue? Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Ich muss genauso ein Kind Gottes werden. Ich muss genauso dieses Kind angucken und genauso werden wie dieses Kind, dass ich bei Gott sein kann und dass ich irgendwann ins Himmelreich einziehen kann. Ein zweiter Punkt, der Kinder irgendwie besonders macht. Kinder oder sind Menschen einfach, die auf Zuneigung und die von Zuwendungen leben. Wenn ich zum Beispiel nach Hause komme, erwartet der Paul von mir ganz oft, dass ich ihm Gummibärchen gebe. Da fühlt er sich auch nicht schlecht dabei, dass er irgendwie denkt, oh, jetzt will ich von dem Gummibärchen und ich weiß gar nicht, ob ich eine fragen soll. Und ich liege ja schon oft in den Ohren damit. Kennt ihr vielleicht die Gedanken, wenn wir irgendwie unseren Kumpel fragen müssen, ob er mal Zeit hat, uns irgendwas zu helfen oder wenn wir mal Geld von jemandem leihen müssen. Ah, ich kann doch nicht schon wieder fragen, ob ich Geld kriege. Kindern ist es völlig Wurst. Die erwarten, dass ich Gummibärchen mitbringe. Ansonsten schreit er mich an. Und dann habe ich irgendwo zu suchen, dass ich die finde. Und mein Kind erwartet, wenn ich von Arbeit komme, egal wie gestresst mein Tag war, erwartet, dass ich mit ihm spiele. Dass ich mich hinsetze, dass ich mit ihm Zeit verbringe, dass er meine Nähe haben kann, dass er neben mir sitzen kann, dass er mich manchmal umarmen kann in schönsten Momenten. Das erwartet mein Sohn von mir. Da ist kein schlechtes Gewissen, das ist einfach selbstverständlich. Das ist eine Voraussetzung als Vater, die er in mich hineinlegt. Und der Paul erwartet auch, dass irgendwas im Kühlschrank ist, was zu essen geformt werden kann. Also das, was im Kühlschrank ist, ist mir eigentlich egal. Hauptsache, es gibt irgendwas zu essen. Da macht er sich keine Sorgen drum, sondern das ist selbstverständlich, dass ich da irgendwas mitbringe oder dass Sarah irgendwas einkauft. Wenn wir also werden wollen wie Kinder, dann müssen wir vielleicht auch darüber nachdenken, wie leben wir an dem Punkt. Und das hat wieder Auswirkungen auf unser normales Leben. Können wir Hilfe von Menschen annehmen? Können wir wirklich schwach sein und abhängig sein von anderen Menschen? Und der zweite Punkt, wie sieht's denn, wenn wir das nicht können, dann können wir das eigentlich mit Gott. Kann ich mich wirklich von Gott jeden Tag beschenken lassen? Oder ist es doch manchmal so, dass unser Leben davon geprägt ist, wir lesen irgendwie in der Bibel, wir sollen uns ausstrecken nach Geistesgaben. Wie oft passiert es in unserem Kopf, dass wir dann sagen, na, da muss ich ein christliches Leben führen. Und wenn ich dieses christliche Leben führe und wenn ich jeden Tag in der Bibel lese und wenn es genug ist, dann schenkt mir Gott was. Dann kommen Gaben in mein Leben. Das ist eine Prägung, die ist falsch in unserem Kopf. Wir müssen nicht Leistung bringen. Paul muss nicht irgendwas tun, damit er die Gummibärchen kriegt. Manchmal versuche ich das zwar als Eltern, dass man sagt, wenn du halt lieb bist, kriegst du Gummibärchen. Aber das erwartet, also versteht ihr, was ich meine? Das ist nicht abhängig davon, sondern wir sollen uns von Gott jeden Tag beschenken lassen. Und jeden Tag aufs Neue. Und wir sollen in Abhängigkeit zu ihm leben. Wenn wir also so werden wollen, dann müssen wir uns lernen, beschenken zu lassen und lieben zu lassen und Zuwendungen zulassen, obwohl sie nicht verdient sind. Und ein dritter Punkt, der mir irgendwie wichtig geworden ist, Kinder stehen noch am Anfang, wenn man jetzt mal so ein Leben anguckt. Die sind noch klein, die haben noch nicht viel erlebt, die sind frisch auf dieser Welt und Kinder haben Erwartungen. Kinder haben Lernbereitschaft. Bei Kindern musst du nicht überreden, jetzt Mensch, komm, wir üben jetzt mal sehen oder wir üben jetzt mal reden, wir üben jetzt mal laufen. Das machen die irgendwann ganz von alleine. Klar kann man die ein bisschen dabei unterstützen, aber dieser Grundgedanke, dieser Grundwille, das zu lernen, der ist einfach da. Und Kinder sind extrem wissbegierig. Ich warte jetzt irgendwie jeden Monat auf diese Phase, diese typische, warum ist denn das so Phase? Jede Eltern kennt das vielleicht, dass es irgendwann kommt das. Und dann kannst du eigentlich nichts beantworten, ohne die Gegenfrage zuzulassen, warum ist denn das so? Und irgendwann bist du quasi bei der Entstehung der Welt wahrscheinlich, um das zu erklären. Das ist in Kindern drin. Die sind so gestrickt. Und das ist was, was wir von Kindern lernen können. Wie oft sitzen wir irgendwie in unserer Couch und sagen, ach, weißt du, ich weiß alles, ich bin jetzt irgendwie, keine Ahnung, 30 Jahre alt, arbeite seit 10 Jahren, habe so viel schon erlebt und Bibel gelesen, bestimmt schon dreimal durchgelesen und eigentlich weiß ich alles, ich kann mich zurücklehnen, es gibt nichts mehr. Das würde ein Kind niemals sagen. Ich muss mit meinem Sohnemann jeden Abend das gleiche Buch angucken. Es hat 5 Seiten und ich gucke jeden Tag diese 5 Seiten an und wir halten uns da bestimmt eine Viertelstunde daran auf und er will alles wissen und alles sehen. Das ist nicht normal. Das ist einfach ein Kind. Und ich glaube, dass es aber in unserem Leben mit Gott, dass es das benötigt, dass wir in diese Bibel reingucken, nicht mit der Einstellung, da lese ich was ich schon mal gelesen habe und es langweilt mich eigentlich, sondern mit der Überraschung, mit der, ich will das einfach lernen, ich will das in mich aufsaugen. Ich denke, dass es vielleicht sogar noch mehr Dinge gibt, die Kinder besonders macht. Aber ich glaube, dass das so 3 Punkte sind, die wirklich ins Auge stechen. Und Jesus ist es nicht einfach mal, es gibt irgendwie so 3 Wege, es gibt so den Weg, ich muss bloß das Kreuz annehmen und dann ist alles gut. Das hat eine Bedeutung, Kind sein zu müssen. Das sagt er an so vielen Stellen und klipp und klar aus Jesu Mund. Der ist nicht irgendwie Paulus, der vielleicht ein bisschen durchgedreht ist und manchmal wirre Sachen über Frauen sagt. Oder das ist Jesus, der da was sagt. Und wenn Jesus was sagt, dann ist es einfach richtig und wahr. Also wenn es einer was sagen könnte von Gott, also so quasi, wem gehört das Himmelreich, dann würde ich es noch Jesus zutrauen, weil er irgendwie von Gott kommt, das ist irgendwie sein Sohn und da ist eine Beziehung mit ihm. Also der muss es doch wissen. Und an den glauben wir doch. Dann lasst uns das doch erlauben, dass wir Kinder werden müssen. Und das lasst uns das erlauben, was Gott über unsere Kinder und über die Kinder in unserer Gemeinde, das war irgendwie so, wie ich das Thema vorbereitet habe, das werden immer mehr Kinder und es ist eigentlich fantastisch. Die Gemeinde wächst nicht nur, weil Leute von außen kommen, sondern in sich heraus. Und es ist cool, dass wir die Kinder jetzt hier haben, weil das ist genauso wichtig, wie Eltern in der Gemeinde zu haben. Was war so eine Zeit lang bei uns ganz wichtig, irgendwie nicht nur eine jugendliche Generation zu sein, sondern auch eine Generation mit reifen Leuten. Die sitzen jetzt hier vereinzelt. Also ist was passiert. Und jetzt ist es genauso wichtig, Kinder zu haben, weil Jesus uns an Kindern Dinge erklären will. Und vielleicht können wir in Zukunft gucken. Und vielleicht könntest du es in deiner Familie erleben, wenn du selber Kinder hast. Wie verhalten die sich und wie denken die und wie... Aber was ist anders an den Kindern wie an mir? Und dann lasst uns danach ausstrecken, wirklich wieder Menschen zu werden, die geheilt sind davon, irgendwie das coolste Auto fahren zu müssen, die hübscheste zu sein. Oder was weiß ich, was so Dinge sind, die in deinem Kopf drin sind, die dich antreiben, die dich unzufrieden machen, die dich traurig machen. Und dann lasst uns wirklich jeden Tag beschenken lassen von Gott. Ohne schlechtes Gewissen, ohne irgendwie zu denken, ach, ich bin's doch gar nicht würdig, ich bin's doch gar nicht wert, ich bin doch ein ganz schlechter Christ und soll doch erstmal die anderen beschenken, die so gut sind und dann mich vielleicht. Vielleicht lacht ihr jetzt, aber ich treffe so viele Menschen, mit denen ich drüber rede, die genauso denken. Das ist nicht aus der Welt. Und dann lasst uns wieder Gottes Reich vom Anfang sehen und nicht irgendwie uns als die reifen Christen, auch wenn du jetzt vielleicht schon 50 bist und so lange Christ, komm wieder in die Augen eines Kindes und lass dich von Gott überraschen, lass dich von Gott neu begeistern. Ich glaube, dass das nicht nur ein Thema ist, was man einfach mal so hört und dann abspeichert, jawohl, wir haben jetzt mal über Kinder gesprochen, sondern dass das ein grundlegendes Thema unseres Glaubens ist. So wie wir ganz oft irgendwie über Kreuz sprechen und dass Jesus am Kreuz gestorben ist, was ja was ganz Grundlegendes für uns ist, genauso sind auch die Stellen, wo Jesus redet und über Kinder spricht, grundlegende Stellen der Bibel, die wir uns wirklich angucken sollen und die wir vielleicht sogar mindestens einmal im Jahr predigen sollten, um das immer wieder in unseren Kopf zu holen. Ich bin gerne bereit, mit euch nach dem Abend, nach dem Lobpreis, der jetzt noch folgt, drüber zu quatschen, irgendwie vielleicht drüber zu beten, wenn du irgendwie merkst, Mensch, ich bin schon lange kein Kind mehr. Ich bin alles andere wie ein Kind. Ich bin voll der Checker und will eigentlich wieder zurück zu dem Kindstatus. Dann können wir das bloß Gott wieder hinlegen. Und ich glaube, dass Gott die Mauern mit dir zusammen einreißen will, die wir uns da gebaut haben zum erwachsenen Menschen. Ich wünsche mir, dass wir irgendwann alle dieses Reich Gottes erben werden. Und wenn der Weg über diese Kindheit ist und wenn der Weg über dieses Wesen ist, was wirklich mit diesen drei Punkten definierbar vielleicht ist, dann lohnt es sich aufzumachen, einen Rucksack zu packen und einfach zu gucken, dass wir in den Punkten an uns arbeiten und den Punkten neu werden. Uns vielleicht blamieren, anders werden. Gott, ich will dir Danke sagen, dass du uns so eine Chance gegeben hast, wirklich an Kindern zu lernen. Danke, dass du Kinder besonders liebst und dass du an Kindern irgendwas Besonderes findest, Gott. Ich danke dir dafür, dass Kindern dein Himmelreich gehört und dass wir uns nicht irgendwie Gedanken machen müssen, was ist, wenn ein Säugling stirbt und was ist, wenn ein dreijähriges Kind stirbt oder was weiß ich, Gott, es ist klar, es ist in deinem Reich. Du hast es selber gesagt, Gott. Und ich danke dir, dass unsere Kinder jetzt anders aufwachsen können, wie so viele Kinder irgendwie in der Vergangenheit aufwachsen durften. Danke, dass unsere Kinder sich irgendwie frei entwickeln können und ja, dass du einfach vielleicht Freude daran hast, wie Kinder sich frei fühlen können, Gott. Und ich wünsche mir, dass wir lernen, diese Kinder zu beobachten und wirklich von diesen Kindern zu lernen, Gott. Dir ist es wichtig, du hast es gesagt und das ist vielleicht sogar ein bisschen unverständlich, weil wir irgendwie denken, mit Reife irgendwie, mit keine Ahnung, mit Alter, dann begreifen wir die Dinge, so sind wir Menschen irgendwie gestrickt, Gott, und du wirfst das über Bord und sagst, nee, guck wieder auf dieses Kind. Du drehst das irgendwie um, diesen Kreislauf, Gott. Und ich wünsche mir, dass egal wie alt wir jetzt gerade sind und wie reif wir uns fühlen, Gott, dass es uns wirklich vom Stuhl erhebt, Gott, und dass wir merken, dass wir auf der Suche nach Status sind, dass wir merken, dass wir uns nicht mehr beschenken lassen wollen, weil wir uns alles irgendwie selbst erarbeiten und dass wir merken, Gott, ja, dass wir irgendwie in dieser Reife, die wir denken zu haben, irgendwie verloren gehen, Gott. Ich wünsche mir echt, dass diese Gemeinde von und mit Kindern lebt, Gott, dass wir wieder Kinder werden und dass wir wirklich dein Reich erben können, Gott. Ich danke dir dafür, dass du das so gemacht hast und dass wir das in der Bibel lesen dürfen und dass es, wenn wir uns das ganz genau angucken, Sinn ergibt, Herr. Amen.